Multiple Sklerose. Mehr Lebensqualität durch moderne Behandlung.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Was passiert bei MS?
MS ist eine Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Das heißt, das Immunsystem hat letztendlich eine Fehlsteuerung begonnen und greift das eigene zentrale Nervensystem, das Gehirn und das Rückenmark an. Und es ist tatsächlich die häufigste Autoimmunerkrankung, die das zentrale Nervensystem angreift, die wir kennen in der Neurologie. Wir haben echt viele Betroffene. Ja. In Deutschland sind ungefähr 280.000 Menschen von Multipler Sklerose betroffen.
Mhm. Frauen und Männer gleichermaßen?
Tatsächlich nicht. Frauen sind häufiger betroffen als Männer.
Ja. Mhm. Weiß man, wo das herkommt?
Nein, das weiß man nicht. Man weiß tatsächlich auch nicht, warum einige Menschen Multiple Sklerose entwickeln und andere nicht. Mhm. Es gibt einige Risikofaktoren, die man benennen kann. Es gibt Familien, in denen Multiple Sklerose häufiger vorkommt als in anderen Familien. Es gibt Regionen in der Welt, in denen Multiple Sklerose häufiger vorkommt als anderswo. Und es wird vermutet, dass gewisse Viruserkrankungen mit der Entstehung von Multipler Sklerose in Zusammenhang stehen, so dass wir im Moment davon ausgehen, dass es eine Art Puzzle ist. Mehrere Faktoren zusammenkommen müssen, um bei einem Menschen diese Erkrankung hervorzurufen, zum Ausbruch zu bringen.
Ja, kann man Multipler Sklerose vorbeugen, weil Sie eben auch so sagten, Virus? Wahrscheinlich ja nicht. Ne?
Eigentlich nicht. Es sind Viruserkrankungen, die eine sehr große Verbreitung weltweit haben, vor denen man sich letztendlich nicht schützen kann. Das funktioniert nicht. Und solange wir nicht wissen, warum genau bei welchen Menschen Multiple Sklerose ausbricht, können wir letztendlich auch keine wissenschaftlich fundierten Tipps geben, wie man eine Erkrankung verhindern könnte.
Ja. Wie alt sind die Patienten, wenn sie es kriegen?
Ja, wir sprechen von sehr jungen Patienten, die an Multiple Sklerose erkranken. Die meisten Menschen bekommen die Diagnose und auch die Erkrankung zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr.
Das ist jung.
Das ist jung. Es gibt auch noch jüngere Betroffene. Auch Teenager und Kinder können tatsächlich Multiple Sklerose schon entwickeln. Und auch Menschen im höheren Lebensalter bekommen diese Erkrankung durchaus noch. Aber das Gros der Patienten bekommt die Diagnose zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr.
Ja, es gibt ja keine reine Untersuchung dafür, sondern es sind ja Symptome, die einen dazu bringen, irgendwann vielleicht zum Arzt zu gehen. Können Sie uns die Symptome nennen von MS?
Ja, es sind sehr viele Symptome, die eine MS hervorbringen kann. Wir nennen diese Erkrankung deshalb auch Chamäleon der Neurologie, denn sie betrifft ja das gesamte zentrale Nervensystem und kann somit auch fast alle Symptome hervorrufen, die wir in der Neurologie kennen. Um einige Beispiele zu nennen, da müssen wir sicherlich erwähnen, dass Multiple Sklerose Kribbelmissempfindungen machen kann, fehlende Empfindungen oder ein Minderempfinden in einem, im Gesicht, aber auch in den Armen und Beinen, das kann dazu gehören. Klassischerweise gehören Lähmungen zu den Symptomen, die auftreten können. Lähmungen des Gesichtsnerven, der Arme und Beine, Halbseitenlähmungen können dazu gehören. Vieles noch mehr, wie zum Beispiel Sehstörungen. Es kann also passieren, dass man auf einem Auge deutlich schlechter sieht oder auch solche unangenehmen Sehstörungen hat wie Doppelbilder. Mhm. Das Gefühl von Schwindel kann auftreten. Dann gibt es sicherlich Patienten, die Kontinenzprobleme haben. Und ich denke, ich sollte noch ein anderes Feld erwähnen. Das sind Probleme mit der Kognition, ja, also mit den höheren Gedächtnisleistungen. Haben viele Patienten Probleme, können sich nicht mehr lange konzentrieren, nicht mehr lange aufmerksam einem Gespräch folgen, müssen schnell abschweifen, können bei einem Arbeitstag nicht mehr konzentriert sein. Und psychische Probleme können ebenso auftreten, Depressionen etc.
Ja, kommt das so peu à peu? Man spricht ja auch von Schüben.
Richtig, man spricht auch von Schüben. Die Erkrankung läuft bei jedem Menschen individuell und anders ab, aber wir können schon gewisse Einteilungen machen. Es gibt die Menschen, die Multiple Sklerose entwickeln, die klassisch in Schüben abläuft. Das heißt, die Symptome treten plötzlich auf, innerhalb von Stunden oder Tagen entwickeln sich diese Beschwerden und bleiben dann, können unter Behandlung unter Umständen auch wieder weggehen, milder werden und die Patienten bemerken unter Umständen jahrelang nichts. Das wäre die klassische schubförmige Verlaufsform. Die kann in einem Patientenleben so bleiben oder auch im späteren Verlauf nach Jahren oder Jahrzehnten in eine Form übergehen, in der die Symptome schleichend schlechter werden. Mhm. Das wäre eine Form. Dann haben wir die Verlaufsform, bei der es von Anfang an gar keine Schübe gibt, sondern die Symptome sich einschleichen und bleiben.
Das heißt also, Schübe muss man sich nicht vorstellen wie so eine, wie eine Treppe, und dazwischen gibt es immer ein Plateau, sondern auch das Plateau rutscht noch ein Stück weiter runter wahrscheinlich.
Genau, es gibt alle Formen und alle Abstufungen tatsächlich, so dass wir da schwerlich sagen können, bei dem Betroffenen läuft es so ab oder so ab. Jede Multiple Sklerose Verlaufsform ist individuell, auch wenn es klassisch die Verlaufsform mit Schüben gibt oder die Verlaufsform, wo es dann schleichend schlechter wird.
Was ist ein Schub genau?
Ja, ein Schub definiert sich so. Es sind neu aufgetretene neurologische Symptome, die der Patient also vorher noch nicht hatte. Und diese Symptome oder Beschwerden müssen definitionsgemäß mindestens 24 Stunden anhalten, damit wir das als Schub bezeichnen können. Also mit einem Schub ist nicht gemeint, wenn man kurzfristig, attackenartig Schmerzen oder Missempfindungen hat, die dann wieder vergehen nach Sekunden oder Minuten. Das ist damit nicht gemeint. Sondern die Beschwerden bleiben mindestens einen Tag, 24 Stunden bestehen. Und noch eine Einschränkung. Diese Beschwerden dürfen nicht mit einer Erhöhung der Körpertemperatur einhergehen. Denn es ist so, dass Multiple Sklerose-Patienten, wenn sie Fieber bekommen, also eine Erhöhung der Körpertemperatur haben, ihre Beschwerden und Symptome deutlich stärker empfinden.
Das heißt also, dann sind das gar nicht, ist es gar nicht eine Verschlechterung, sondern nur eine Verdeutlichung in dem Moment quasi.
Ja, genau so kann man es sagen. Es gibt dafür einen Begriff, wir nennen das Uthoff-Phänomen.
Ja. Mhm. Okay, das erklärt das Fieber. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, warum muss das Symptom neu sein?
Beziehungsweise in der Ausprägung neu sein. Okay. Ja? Mhm. Denn wir wissen von den Patienten, dass sie ihre Beschwerden über den Tag und auch von Tag zu Tag unterschiedlich wahrnehmen. Ja, es gibt gute Tage, an denen die Beschwerden wie zum Beispiel Kribbelmissempfindungen oder Lähmungen, die geblieben sind, stärker empfunden werden, oder auch Tage, an denen die Patienten damit besser umgehen können. Solch eine tagesformabhängige Schwankung ist nicht mit einem Schub gemeint, sondern es muss eben ein neues Symptom sein oder eine deutliche Verschlechterung eines vorbekannten Symptoms.
Und wie würde man so einen akuten Schub behandeln?
Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, was die Patientinnen und Patienten für ein Ziel haben. Und es kommt darauf an, wie schwer dieser Schub ausgeprägt ist. Wir können uns natürlich vorstellen, dass Patienten als Schubsymptomatik ein leichtes Kribbeln entwickeln und die Patienten dann der Meinung sind, dass sie das nicht behandelt haben möchten und den Schub so ausheilen lassen möchten. Das ist durchaus eine Möglichkeit, die man gemeinsam besprechen kann. Wenn die Beschwerden aber im Alltag sehr störend empfunden werden oder eine Behinderungsprogression bedeuten, wie zum Beispiel eine Lähmung oder auch Sehstörungen, eine Erblindung gar, dann haben die meisten Patienten die Motivation, den Schub behandeln zu lassen. Und das würden wir aus ärztlicher Sicht ebenso sehen und würden dann eine kurzfristige Cortisonbehandlung anbieten können. Das bedeutet, dass die Patienten an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen, meistens 3, manchmal 5, intravenös Cortison verabreicht bekommen.
Ist Cortison das Mittel der Wahl? Also Cortison hat ja bei vielen auch einen schlechten Ruf.
Ja, zu Recht. Ich denke auch, dass wir diesen Wirkstoff durchaus kritisch anschauen sollten. Cortison ist Goldstandard in der Behandlung eines MS-Schubes und hat sicherlich Nebenwirkungen, die man zu besprechen hat. Allerdings haben wir in der Schubbehandlung den Vorteil, dass wir das Cortison lediglich kurzfristig in einer hohen Dosis geben, 3 bis 5 Tage. Und somit sind die Nebenwirkungen einer längerfristigen Behandlung hier nicht mit im Spiel. Das heißt, die treten nicht auf. Und Nebenwirkungen einer längerfristigen Behandlung, die über Wochen oder Monate gehen würde, wären ja klassischerweise Gewichtszunahme, Osteoporose oder Magengeschwüre. Und diese Problematik haben wir bei einer solch kurzen Behandlung nicht.
Nun habe ich gehört, dass ja auch ein Ziel der MS-Behandlung ist, Schübe zu reduzieren oder zu verzögern, schwächer ausfallen zu lassen vielleicht auch. Ja. Also diese perspektivische Behandlung, was machen Sie denn da?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt und eine Hauptsäule der Behandlung von MS-Patienten neben der anderen Säule der Schubbehandlung. Und es ist mir wichtig, dass wir mit Patienten eine langfristige Perspektive erarbeiten. Und wir haben eine Vielzahl an Präparaten zur Verfügung, die wir diesen Patienten anbieten können. Und es ist wichtig geworden, die Frequenz der Schübe drastisch zu reduzieren. Das können diese hochwirksamen Medikamente mittlerweile auch besser als die Medikamente, die wir noch vor 10, 20, 30 Jahren hatten. Und das Präparat und die Verabreichungsform muss zum Leben und zum Patienten passen. Es gibt letztlich 3 Wirkstoffkategorien, die wir einteilen. Kategorie 1, 2 und 3. Und in der Kategorie 1 sind Medikamente, die ungefähr 30-50% Schubreduktion haben. Das sind also die Medikamente, die eher schwächer wirksam sind. In der Kategorie 2 haben wir dann Medikamente, die schon mehr Schübe verhindern können.
Ja.
Und in der Kategorie 3 Medikamente, die tatsächlich über 60% der Schübe verhindern können.
Ja.
Und doch eine starke Modulation auch des Immunsystems bedeuten. Und da ist es ganz wichtig, individuell mit dem Patienten zu besprechen, wie ist das Risiko bei diesem Patienten oder bei dieser Patientin, weitere Schübe zu entwickeln? Wie ist das Risiko für diesen Patienten, eine Behinderungsprogression zu erfahren? Und das können wir an einigen Parametern versuchen abzulesen.
Ach so, weil man ja natürlich versuchen will, die Nebenwirkungen möglichst gering zu halten.
Ja, richtig.
Die ja sicherlich bei einer Immununterdrückung auch nicht ohne sind.
Ganz genau, darüber muss man sprechen,
ja.
Definitiv.
Ja.
Und es gibt übliche Nebenwirkungen, die bei vielen Präparaten auftreten. Das sind eben Übelkeit, Kopfschmerzen, auch Allergien auf das Präparat. Wenn das Präparat über die Vene oder auch unter die Haut gegeben wird, kann es natürlich zu Rötungen um die Einstichstellen herum kommen, auch zu Verhärtungen etc. Das sind Dinge, die man sicherlich besprechen muss.
Mhm.
Es gibt auch speziellere Nebenwirkungen wie Blutbildveränderungen. Und natürlich gibt es auch Einschränkungen in der Familienplanung. Es gibt wenige Präparate, die auch auf den Embryo unter Umständen schädlich wirken können. Das heißt, die Familienplanung ist ein wichtiger Punkt
bei
der Perspektive für diese Patienten.
Ja, ja, genau. Familienplanung für junge Leute, also 20 bis 40, haben Sie gesagt, ist so ein Erkrankungsalter.
Ja.
Ist es möglich, Kinder zu bekommen?
Ja.
Mit MS?
Da bekommen Sie von mir ein ganz deutliches Ja. Denn wir wissen mittlerweile, dass Schwangerschaften für die Frauen, die an MS erkrankt sind, letztendlich kein oder ein geringes Risiko darstellen. Denn Schwangerschaft und gerade die Schwangerschaftshormone schützen diese Patientinnen während der Schwangerschaft vor erneuten Schüben. Dazu gehört aber auch, dass man sagt, in den ersten Wochen nach der Geburt gibt es ein leicht höheres Risiko für einen Schub. Aber die Schwangerschaft an sich schützt tatsächlich vor Schüben. Und mir ist es wichtig zu betonen, dass MS-Patientinnen nicht als Risikoschwangerschaften gelten.
Ja, das heißt, sie können das Kind auf einem natürlichen Weg bekommen? Oder muss es ein Kaiserschnitt sein?
Nein, das muss kein Kaiserschnitt sein. Es ist MS-Patientinnen möglich, ihre Kinder auf normalen Wege zu bekommen. Mhm. Es ist wichtig, das individuelle Risiko für eine natürliche Geburt mit der Gynäkologie und auch der Neurologie und möglichst auch erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zu besprechen.
Aber viele Patientinnen oder Patienten werden dann ja auch die Frage stellen nach Vererbung.
Genau, richtig. Das muss man sich anschauen, denn es gibt durchaus Familien, in denen die Multiple Sklerose häufiger vorkommt. Dann haben auch die Kinder dieser Frauen ein leicht erhöhtes Risiko, die Erkrankung zu bekommen. Ansonsten handelt es sich um eine sporadische Erkrankung mit einem eher geringeren Risiko für das dann ungeborene Kind.
Ja. So eine Behandlung, also es gibt die Akutbehandlung für den Schub, es gibt eine perspektivische und die Symptome danach bleiben ja unter Umständen. Das heißt, welche Rolle spielt die Reha?
Die Reha spielt eine wichtige Rolle in der MS-Therapie, denn die Reha soll ja die Teilhabe der Patientinnen und Patienten am sozialen Leben, am Familienleben, an der Freizeit und auch am beruflichen Leben ermöglichen. Und wir hoffen zum einen natürlich, dass wir mit einer guten Schubbehandlung die Symptome möglichst wieder rückgängig machen können und die Patienten möglichst ohne Symptome aus dem Schub gehen. Trotzdem gehört es natürlich auch dazu zu sagen, es kann sein, dass Beschwerden übrig bleiben. Wie kann ich damit umgehen? Ja, wie kann ich damit umgehen, dass ich mich nicht mehr so lange konzentrieren kann? Wie kann ich mich damit wieder überwinden? Was kann ich üben, um mit der Feinmotorik in meinem Job wieder besser umgehen zu können? Dafür ist die Rehabilitation definitiv da und wichtig und sollte meiner Meinung nach schon in der akuten Behandlung des Schubes besprochen und geplant werden.
Genau, Teilhabe heißt Rückkehr in den, zurück in den Beruf. Teilhabe heißt vielleicht auch, nicht in den Beruf zu gehen, aber dann es sich möglichst leicht zu machen. Also Dinge beantragen zum Beispiel, wissen, was für einen möglich ist. Helfen Sie da auch?
Ja, das ist ein wichtiger Bestandteil. Das geht in Richtung Sozialmedizin und Rehabilitationsmedizin, denn wenn man eine Beeinträchtigung hat, hat man ja auch ein Anrecht auf das Schwerbehindertenrecht, einen Grad der Behinderung zu beantragen. Man kann sich damit eben einen gewissen Kündigungsschutz ermöglichen oder erreichen im Job. Man kann erreichen, dass man mehr Urlaubstage bekommt, die einem auch zustehen. Denn Menschen, die mit solchen Einschränkungen arbeiten gehen, benötigen mehr Erholung als Menschen, die solche Beeinträchtigungen nicht haben.
Ja, haben Sie einen ungefähren Überblick, wie hoch der Anteil Ihrer Patienten ist, die wieder zurückgehen können in den Beruf?
Wir können den überwiegenden Anteil der MS-Patienten im Beruf halten, auch wenn es manchmal bedeutet, dass man in der Belastbarkeit runtergeht, dass man in der Stundenzahl runtergeht. Aber es ist ein ganz wichtiges Ziel, die Erwerbstätigkeit für die Patientinnen und Patienten zu erhalten. Nicht nur, damit man seinen Lebensunterhalt verdienen kann, sondern auch, um die sozialen Vorzüge eines Teams und auf der Arbeitsstelle zu genießen und die Wertschätzung im Beruf zu erfahren.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!